Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit, Gesund, Ich. Wie immer mit mir, Andrea Leipelt, Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Heute geht es um ein Thema, das uns inzwischen fast überall begegnet: Resilienz. Wir sollen mit Veränderungen umgehen, Belastungen bewältigen, Krisen überstehen und möglichst auch dann noch handlungsfähig bleiben, wenn es um uns herum turbulent wird. Aber was bedeutet Resilienz eigentlich wirklich? Müssen wir dafür immer stark sein? Oder geht es vielmehr darum, mit Herausforderungen gesund umzugehen und nach schwierigen Phasen wieder ins Gleichgewicht zu finden? Darüber spreche ich heute mit einem Gast, den einige von euch schon kennen. Frau Anita Hampel war bereits im Februar bei Arbeit Gesund Ich zu Gast. Damals haben wir über gesunde Führung im Arbeitsalltag gesprochen. Für alle, die sie noch nicht kennen, Frau Hampel arbeitet seit über 25 Jahren als Coach und Trainerin und begleitet Menschen, Teams und Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Ja, Frau Hampel, schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht beginnen wir zunächst einmal ganz grundsätzlich. Der Begriff Resilienz wird heute sehr häufig verwendet. Fast jeder kennt ihn, aber manchmal habe ich fast den Eindruck, jeder versteht ihn ein bisschen anders. Was bedeutet Resilienz für Sie persönlich, Frau Hampel?
Also, was der Begriff Resilienz für mich persönlich definitiv nicht bedeutet, ist dieses Nichts kann mir etwas anhaben und ich bin wie ein Fels in der Brandung und nichts kann mich umhauen. Das bedeutet Resilienz nicht, sondern für mich bedeutet Resilienz tatsächlich, ich gehe achtsam mit mir um, ich bin im Kontakt mit meinen Bedürfnissen, ich spüre meine Grenzen und ich habe genug Werkzeuge an Bord, mich immer wieder in eine gute Balance zu bringen. Das bedeutet für mich Resilienz.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Gerade weil der Begriff ja so häufig verwendet wird, entsteht manchmal der Eindruck, Resilienz bedeutet einfach besonders belastbar zu sein, um möglichst viel aushalten zu können. Und dabei erleben wir im Arbeitsalltag ja ganz unterschiedliche Belastungen. Zeitdruck, Personalmangel, Konflikte, Veränderungen, neue Aufgaben, Digitalisierung. Und manchmal kommen auch zusätzliche private Herausforderungen hinzu. Deshalb würde mich besonders interessieren, warum ist Resilienz gerade heute im Berufsleben und im Alltag wichtiger denn je?
Also Resilienz ist deshalb wichtiger denn je, weil das Tempo immer mehr zunimmt. Also viele Menschen tatsächlich sowas machen wie so ein Dauerlauf unter Hochdrucktempo. Und während wir einerseits diese Temposteigerung, diese Verdichtung haben, wächst auf der anderen Seite das Gefühl von Unsicherheit. Also wir haben einmal diese globalen Krisen, wir haben die Kriegsherde, wir haben jetzt zusätzlich noch diese verstärkte Unsicherheit in Bezug auf die persönliche Sicherheit, was die Arbeitsplatzsicherheit betrifft in vielen Bereichen. Und diese Gemengelage führt einfach dazu, dass das Thema Resilienz, was ja eigentlich ein Thema ist, was aus der Frage von, wie bewältigen Menschen eigentlich Krisen und Schicksalsschläge herauskommt, zu so einem Dauerthema geworden ist. Und zwar, ich fand es gut, dass Sie das gerade angesprochen haben, dass Resilienz eben nicht Resistenz bedeutet. Das ist eine Fehlübersetzung. Und das hat meiner Meinung nach auch ganz viel damit zu tun, wie dieses Thema in Deutschland Einzug gehalten hat. Also, dass es immer mit Widerstandskraft übersetzt wurde oder dass es so Bilder gibt wie das Steh-auf-Männchen. Genau. Ja? Und das wird einfach diesem der menschlichen Psyche überhaupt nicht gerecht. Ja? Weil wir sind eben nicht linear und es geht nicht darum, kann mir was nichts anhaben oder kann ich danach wieder aufstehen und in der gleichen Form sein, sondern es geht ja um ganz natürlichen Regulationsprozess, den es zu unterstützen gibt. Und aus dem Wissen heraus, dass Dauerstress tatsächlich das ist, was Resilienz schwächt. Also wir haben ja eine Situation, dass Herausforderungen und Krisen, wenn sie gut bewältigt werden, Resilienz stärkend wirken kann. Also ähnlich wie Muskeltraining unseren Muskel wachsen lässt, brauchen wir auch Herausforderungen im Leben, die wir bewältigen können, damit unsere Resilienz wächst und stärker wird. Nur wenn wir quasi unter Dauerfeuer stehen, wenn wir ununterbrochen quasi diese Dauer-Mini-Krisen zu bewältigen haben, das schwächt unsere Resilienz. Das führt dann eben auch zu jeder Menge Belastungssymptomen. Und das ist der Grund, weshalb das Thema gerade auch im Bereich von betrieblichem Gesundheitsmanagement heute immer zentraler und wichtiger wird.
Genau. Resilienz ist wichtig, wird von allen auch so propagiert, aber wahrscheinlich beschäftigen sich ja die wenigsten Menschen morgens beim Aufstehen mit der Frage, wie resilient bin ich eigentlich? Oft merken wir ja erst, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, wenn die Belastungen schon eine ganze Weile bestehen. Sie erleben in Ihrer Arbeit Menschen, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen. Sie begleiten Unternehmen und Menschen als Coach. Mit welchem Anliegen kommen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am häufigsten zu Ihnen?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, wenn ich Seminare gebe zum Thema Resilienz in Unternehmen und dem Einzelcoaching. Ich fange mal mit den Seminaren an. Da ist es tatsächlich so, dass Resilienzseminare immer dann an den Start kommen, wenn entweder durch die psychische Gefährdungsbeurteilung ein Bedarf festgestellt wurde, oder wenn Teams SOS funken, weil irgendwie klar ist, die Belastung ist zu hoch. Und gleichzeitig ja häufig die Situation besteht, dass an den äußeren Rahmenbedingungen erstmal nichts zu verändern ist. Ja. Und dann kommen die Teilnehmenden in so ein Seminar mit sehr unterschiedlichen Haltungen. Und aber häufig auch mit der Idee, die so nicht ausgesprochen wird, aber die im Laufe des Seminars sichtbar wird, nämlich dieses Ich bin nicht stark genug. Ich will das an einem Beispiel erläutern, was sehr häufig passiert, nämlich, dass ich zu Teams gerufen werde, wo klar ist, da ist die Belastung sehr hoch. Zum Teil sind da schon Kolleginnen oder Kollegen mit einem Burnout auch im Krankenstand. Und wenn ich nach 2 Tagen Seminar frage, was für die Menschen das Wichtigste war, dann sind da immer 2, 3 dabei, die sagen, für mich war das Wichtigste mitzubekommen, dass es den Kollegen auch so geht. Also diese Idee von, alle sind stärker als ich und packen das besser weg als ich, die ist sehr stark verankert. Und das, wenn das mal wegfällt und ich tatsächlich spüren kann, als Teil eines Teams, wir sitzen alle in diesem Boot und jeder von uns hat damit auch zu kämpfen, dass die Belastung zu hoch ist, dann erfahre ich soziale Unterstützung, dann fühle ich mich wieder mehr als Teil des Teams, dann ist sozialer Rückhalt auch wieder mehr Thema und ich kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch in Zukunft über dieses Thema ich fühle mich belastet oder wie gehe ich damit um, viel leichter kommunizieren.
Darf ich einmal dazwischen grätschen? Wenn Gerne. Sie sagen, in diesen Seminaren werden dann die Mitarbeiter zwangsverpflichtet, an diesen Seminaren teilzunehmen oder ist das auf freiwilliger Basis? Sie haben ja gesagt, die gehen ins Unternehmen und es kann ja sein, dass die Führungskraft gesagt hat, so, wir haben uns jetzt vorgestellt, Sie gehen zu Frau Hampel. Ob Sie nun wollen oder nicht, das gibt's ja nun auch. Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
Also es gibt 2 Wege. Ne? Der eine Weg ist, es wird grundsätzlich ein Bedarf festgestellt. Es wird ein Resilienzseminar eingekauft. Die Mitarbeitenden können sich freiwillig anmelden. Und dann gibt es den anderen Weg, nämlich dass wo auch immer, entweder aus dem Team heraus, aus dem BGM heraus, von der Führungskraft entschieden wird, ich will so ein Seminar für mein Team. Und dann gibt es entweder die Variante, alle machen mit oder wer will, macht mit. Und das hat beides, also Für mich ist es natürlich viel, erstmal ein besserer Start, mit Menschen zu arbeiten, die alle gesagt haben, mich interessiert dieses Thema und ich brauche das. Ich erlebe aber immer wieder, dass in so Kontexten, wo das als gemeinsame Aktion geplant war oder auch eher verpflichtend stattfindet, dass dann auch die Rückmeldung kommt, das war gut, dass ich hier bin, ich wäre freiwillig nicht gekommen oder auch, ich hätte mir das angesichts meiner Kollegen nicht getraut, mich zu melden, weil was bedeutet das denn, wenn die Arbeitslast so hoch ist und nur 3 oder 4 aus einem Team sagen, ich gehe zu diesem Seminar und die anderen 10 aber weiterarbeiten? Also da gibt es schon einen gewissen sozialen Druck und deshalb ist es eigentlich, spricht für beide Varianten, spricht auch was. Ja.
Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wie läuft ein Resilienzseminar oder Coaching eigentlich ab? Was erwartet die Teilnehmenden oder woran merken sie, dass sich etwas verändert hat?
Ich starte auch mal mit den Seminaren, ja? Also im Seminar ist es so, dass ich sehr, sehr schnell auch die Teilnehmenden einlade, für sich selber ein Ziel zu formulieren, nämlich was sie mit dieser Seminarteilnahme beziehungsweise in Bezug auf ihre eigene Resilienz, was sie für sich erreichen möchten. Ich tue sehr viel dafür, dass die Teilnehmenden nicht so sehr in so einen Besuchermodus kommen und sich zurücklehnen und sagen, na, jetzt bin ich mal gespannt, was du mir erzählst, sondern dass ich eine möglichst hohe innere Beteiligung habe. Das passiert zum einen auch über das Abfragen von Belastungsfaktoren, weil da ist die innere Beteiligung immer, immer da. Und deutlich machen, dass wir, und da ist dieses Resilienzmodell einfach enorm hilfreich, dass wir, egal wie die äußeren Umstände sind, immer noch einen gewissen Spielraum haben, wo wir selber gut für uns sorgen können und wo wir uns ausrichten können. Und diesen Spielraum zu erkennen, das kommt einerseits auch über, ich habe immer einen Resilienzcheck dabei, wo die Menschen auch gucken können, welche der Resilienzfaktoren sind bei mir sehr stark ausgebildet, welche sind sehr niedrig aus oder eher niedrig ausgebildet, weil da dann, das ist so meine Erfahrung in dem Kontext, wo wir beide unterwegs sind, ist es so, dass der Resilienzfaktor Selbstregulation, der Resilienzfaktor Akzeptanzfähigkeit und der Resilienzfaktor Optimismus meistens die sind, die eher schwächeln. Wir haben nicht so ein Problem beim Thema Lösungsorientierung oder Zukunftsorientierung. Da ist viel, viel Power dahinter. Und das Erkennen, dass wenn meine Fähigkeit Gegebenheiten zu akzeptieren oder meine Fähigkeit auch das Gute mit in den Blick zu nehmen, wenn das gestärkt wird, dass das an sich schon für meine Lebensqualität ein großer Gewinn ist und eine deutliche Entlastung hat. Das ist so ein wichtiger Punkt.
Ja, arbeitsmedizinisch sehe ich ja auch, gerade zum Thema Belastungsgrenzen, es ist ja nicht so, dass Menschen morgens zur Arbeit kommen und feststellen, so ab heute kann ich nicht mehr. Meistens entwickelt sich das alles ganz langsam. Man schläft vielleicht schlechter, man ist gereizter, die Konzentration lässt nach. Man braucht länger, um sich nach einem Arbeitstag zu erholen. Oder Dinge, die früher selbstverständlich waren, kosten plötzlich viel mehr Kraft. Und trotzdem funktionieren die Menschen ja erstmal weiter. Woran erkennt man denn als Mensch, dass die Resilienz nachlässt oder die Belastungsgrenze erreicht ist?
Über die Beachtung tatsächlich von Belastungssymptomen. Also dieses, das ist auch ein wichtiger Teil in den Seminaren zu sagen, was ist es denn bei dir eigentlich, woran du merkst, dass deine Belastung steigt oder deine Energie abnimmt? Also da ist das Wording ist immer, kann man ein bisschen austauschen, je nachdem, was bei mir gerade besser funktioniert. Weil es gibt eben die Menschen, die merken, dass die Belastung zu stark wird, wenn sie nicht mehr abschalten können. Dann gibt es die Menschen, die eher auf der körperlichen Ebene reagieren, weil sie häufig krank sind oder weil sie Magenschmerzen haben. Und dann gibt es die Menschen, die verändern sich in ihrem Sozialverhalten sehr deutlich, sind viel häufiger gereizt, geraten schneller in Konflikte. Und diese Aufgabe zu sagen, ich behalte mich selbst im Blick, also ich entwickle eine Achtsamkeit für dieses, wie geht es mir eigentlich, ist, glaube ich, zentral für eine gute Selbstregulation.
Und wenn ich
also
solche,
das eine ist, das wahrzunehmen und das andere ist, das tatsächlich auch ernst zu nehmen und zu gucken, was ist denn jetzt die richtige Intervention? Geht es eher darum, meinen Kalender zu entschlacken? Geht es darum, irgendwie nach oben zu kommunizieren? Ich komme an meine Grenze? Oder geht es eher darum, meine Erholungsfähigkeit zu stärken und in meiner Freizeit mehr Dinge zu machen, die meinen Akku tatsächlich aufladen?
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn ich solche Warnsignale bemerke, stellt sich natürlich die Frage, was kann ich selbst eigentlich tun? Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass man nicht dann gleich ein komplettes Gesundheitsprogramm zusätzlich in den Alltag integriert. Denn wenn man sowieso erschöpft ist, braucht man wahrscheinlich nicht noch eine lange Liste an Dingen, die man noch zusätzlich erledigen muss, damit es einem dann gut geht. Deshalb mal ganz praktisch gefragt, was kann denn jeder ganz konkret tun, um seine Resilienz im Alltag zu stärken, auch wenn Zeit und Energie knapp sind?
Ja, also wenn ich noch nicht zu tief in der Belastungsspirale drin stecke, sondern wirklich irgendwie meine Belastbarkeit pflegen will, dann wäre mein erster Tipp wäre auf jeden Fall regelmäßig Pausen machen. Ich weiß, das Thema hatten wir beim letzten Mal auch schon. Das war schon öfter Thema im Podcast, aber man kann es auch gar nicht oft genug sagen, dieses immer wieder aus der Dauerspannung rauszukommen. Umfragen sagen, ein Drittel der Arbeitnehmer machen noch nicht mal ihre vorgeschriebenen Pausen, ja?
Also kenne ich.
Und ich plädiere nicht nur für die vorgeschriebenen Pausen, sondern ich plädiere tatsächlich auch für Mini-Pausen. Und zwar am besten immer dann, wenn ich gerade einen Arbeitsschritt erledigt habe, also wenn ich die E-Mails beantwortet habe oder einen Teil der E-Mails beantwortet habe, eine kurze Pause zu machen und mir bewusst machen, jetzt habe ich E-Mails beantwortet. Das ist einfach für die Selbstregulation und für die Selbstwirksamkeit enorm wichtig. Mein zweiter Tipp wäre, in irgendeiner Form ritualisiert dafür zu sorgen, dass ich die positiven Dinge in meinem Alltag nicht aus dem Blick verliere. Dankbarkeitstagebuch führen, positiven Tagesrückblick machen, vielleicht am Ende des Arbeitstages wirklich zu gucken, was waren die Highlights heute, was ist gut gelungen, wofür bin ich dankbar. Wir neigen im Stress dazu, unseren Negativfokus zu verstärken, was mit einer Kaskade von Stresssymptomen, von einer ungünstigen Hormonlage und so weiter einhergeht. Von daher den Fokus immer auch auf das Positive zu richten. Und das Dritte, was ich empfehlen kann, immer wieder eine Auszeit zu nehmen und sich seiner Prioritäten bewusst zu werden. Also klar zu haben, was ist für mich eigentlich in meinem Leben das Wichtigste? Und zu überprüfen, zeigt sich das in meinem Alltag? Weil das ist im Grunde genommen das Regulativ, was wir haben. Weil ich kann nicht sagen, auf meiner Prio-Liste steht Familie und Gesundheit ganz oben und dann am Sonntagnachmittag die Präsentation für die nächste Woche basteln, während irgendwie die Kinder sich alleine vergnügen müssen. Oder eben keine Zeit für den Sport zu haben und fürs gesunde Essen ist auch keine Zeit.
Genau, das wird ja immer gerne
verschoben. Die Prioritäten klar zu haben, hat Auswirkungen, wenn ich sie ernst nehme, hat Auswirkungen auf meine Alltagsgestaltung.
Genau. Wechseln wir mal die Perspektive. Wir können ja nicht immer sagen, du musst resilienter werden. Denn man muss ja auch lernen, mit schlechten Arbeitsbedingungen besser zurechtzukommen. Aber es ist ja nicht die Lösung, das immer bei einem selber zu suchen, sondern wenn immer Personalmangel ist, Arbeitszeiten problematisch sind, Konflikte nicht gelöst werden, Beschäftigte permanent unter Zeitdruck stehen, dann kann man das ja alles nicht bei einem Einzelnen abladen. Das heißt, welche Rolle spielen Führungskräfte und Unternehmen dabei? Kann Resilienz Teil einer gesunden Führungskultur, Unternehmenskultur sein?
Ich gehe mal zum Einstieg Ihrer Frage. Also ich glaube, die Botschaft sollte tatsächlich nicht sein, du musst resilienter werden, sondern meine Botschaft wäre, wir müssen unsere Resilienz pflegen, weil tatsächlich erlebe ich, dass die Menschen ihre Resilienz eher unterschätzen. Also dieses in so einem Verantwortung zu tragen, seinem Job nachzukommen, so viele Tage im Jahr zuverlässig auch präsent zu sein, bedeutet ja per se schon, über eine gute Resilienz zu verfügen. Ja, also das muss man sich einfach klar machen, dass innerhalb dieser Arbeitsprozesse und der Rahmenbedingungen, die gerade da sind, Menschen arbeiten, die durchaus über eine hohe Resilienz verfügen, die will aber gepflegt sein. Also das ist mir wichtig. Und die Rahmenbedingungen spielen natürlich eine Rolle und Führungskräfte sind quasi so, die Führungskräfte sind ein bisschen so das Scharnier zwischen den Strukturen der Unternehmenskultur und den Mitarbeitenden, ja? Und damit haben die so eine ganz wichtige Rolle, weil das, wie das soziale Miteinander gestaltet ist, jetzt mal unabhängig von, wie sind die Strukturen, wie hoch ist die Arbeitslast, aber man weiß sehr gut, dass soziale Unterstützung als Stresspuffer dient. Das heißt, wenn Führungskräfte ansprechbar sind, ihren Mitarbeitenden den Rücken stärken, und eine gesunde Fehlerkultur etabliert haben, dann ist das schon viel Gutes und viel Unterstützendes für die Mitarbeitenden geleistet.
Und im Endeffekt muss man ja bedenken, die Führungskräfte haben ja selber auch das Problem. Die haben auch den Druck von oben und gleichzeitig sollen sie das an die anderen unter ihnen weitergeben. Deshalb, also im Idealfall müssen beide Seiten zusammenkommen. Die Menschen bekommen die Möglichkeit, ihre eigenen Ressourcen zu stärken und gleichzeitig schaut das Unternehmen darauf, welche Belastung es beeinflussen kann, um das Ganze zu unterstützen.
Absolut. Und es gibt eine ganz spannende, sehr aktuelle Studie, die eben auch zeigt, dass das Gesundheitsverhalten der Führungskraft sowas wie einen Ansteckungscharakter auf die eigenen Mitarbeitenden hat. Das heißt, da ist auch der Vorbildcharakter sehr wichtig und deshalb ist es gerade für Führungskräfte wichtig, auf die Pflege ihrer Resilienz zu achten.
Also wenn jetzt jemand nach dieser Folge sagt, oh, das Thema betrifft mich jetzt auch, wann ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt, sich Unterstützung durch ein Coaching oder ein Seminar zu holen?
Jetzt. Also in dem Moment, wo ich merke, dass das Thema betrifft mich, würde ich sagen, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich Unterstützung zu holen. Weil bei diesem Thema ist es ein bisschen so wie bei Muskelverspannung. Das lohnt nicht zu warten, dass es von selber weggeht. Ja, je früher ich da irgendwie anfange, mich drum zu kümmern, desto leichter und desto schneller geht's auch weg. Und wer mal die Erfahrung gemacht hat, dass durch die Unterstützung, gerade durch einen Coach, Themen so viel leichter und zügiger und effektiver bearbeitet werden, der wird beim nächsten Mal viel schneller irgendwie sich einen Termin vereinbaren. Meine Erfahrung ist, dass gerade Menschen, die Erfahrung noch nicht haben, einfach wahnsinnig lange warten und zum Teil in ungeklärten Situationen wirklich Monate, wenn nicht Jahre lang auch ausharren. Und das geht immer zu Lasten der eigenen Kräfte und ist immer so was zusätzlich zur Belastung noch mit draufkommt. Also ich persönlich mache es für mich so, ich warte inzwischen nicht länger als 24, maximal 48 Stunden. Wenn ich auf einem Thema rumkaue und merke, ich komme alleine nicht weiter, dann rufe ich einen Kollegen oder eine Kollegin an und lass mich unterstützen, einfach aus dem Wissen heraus, dass es dann leichter und schneller geht.
Und
Ja.
manchmal braucht man ja nur einen kleinen Denkanstoß, wo man selber, wenn man in einer Spirale ist, nicht drauf kommt.
Ja.
Ja. Welche Empfehlungen möchten Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben?
Also nochmal die drei Empfehlungen von
Genau.
vorher.
Die?
Pausen, positiven Blick und Prioritäten
Genau.
im Blick haben. Und ergänzen möchte ich das mit: Frag dich immer wieder, wie geht's mir gerade und was brauche ich gerade? Also so wirklich zu spüren, was sind deine Bedürfnisse und die im Blick zu haben und sich um dich selber so gut zu kümmern, wie du dich um die Menschen kümmerst, die dir anvertraut sind. Das wäre mein Rat.
Ja, Frau Hampel, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Impulse. Ich finde, eines ist heute besonders deutlich geworden. Resilienz bedeutet nicht, alles aushalten zu müssen. Es geht auch nicht darum, immer stark zu sein oder jede Belastung einfach wegzustecken. Es geht vielmehr darum, die eigenen Ressourcen zu kennen, Warnsignale wahrzunehmen und Möglichkeiten zu entwickeln, mit Herausforderungen gesund umzugehen. Und sei es auch darum, wenn man sich Hilfe holt. Das ist ja nichts Negatives. Und im Arbeitsleben gehört für mich noch etwas Entscheidendes dazu. Gesunde Arbeit ist niemals nur die Verantwortung des einzelnen Menschen. Auch Führung, Zusammenarbeit, Arbeitsorganisation und Unternehmenskultur haben einen großen Einfluss darauf, wie gut Menschen und Belastungen mit Belastungen umgehen können. Vielleicht ist deshalb die wichtigste Frage nach dieser Folge gar nicht, bin ich resilient genug, sondern was brauche ich, um auch in herausfordernden Zeiten gesund und handlungsfähig zu bleiben? Und manchmal lohnt es sich, diese Frage nicht erst dann zu stellen, wenn die eigenen Reserven bereits aufgebraucht sind. Ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr Arbeit gesund ich abonniert, die Folge weiterempfehlt oder den Podcast bewertet. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, für den das Thema Resilienz gerade besonders interessant sein könnte. Dann schickt dieser Person die Folge gerne weiter. Und natürlich freue ich mich wie immer über eure Fragen, Anregungen und Themenwünsche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, passt gut auf euch auf und auch aufeinander. Denn denkt immer daran, gesund arbeiten heißt besser leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.